Dieser hingebungsvolle Dienst, der auf Raga, starke Anhaftung basiert, wird Ragatmika oder spontaner liebevoller Dienst genannt. Ein Gottgeweihter, der nach einer solchen Stellung trachtet, ist im höchsten Maße vom Glück begünstigt. Nicht? Solch ein Gottgeweihter hat in seinem Herzen eine unglaubliche Kraft. Diese Kraft nennt man Lobha. Rupa Goswami schreibt da sehr eindeutig drüber. Lobha. Lobha heißt so etwas wie Gier. Der Gottgeweihte, der Raga Nuga Bhakti folgt, weiß, er ist überhaupt nicht qualifiziert für diese hohe Stufe der ewigen Einwohner von Vrindavan. Aber er hat eine unglaubliche Begierde, die in seinem Herzen flammt. Und die ihm zum Teil auch sogar Schmerzen bereitet. Liebe, die Schmerzen der Liebe. Das Beispiel, was sehr oft gegeben ist, ist, wenn jemand, sagen wir mal, eine bestimmte Zubereitung wollen. Sagen, gestern habe ich es erlebt. Pizza, nicht? Und so eine starke Begierde in seinem Herzen hat, dann ist ihm das gleichgültig, dass er nicht qualifiziert war. Ich habe manche von euch gesehen, die haben einfach in der Schlange überholt. Und die haben dann Freunde hergeschickt. Und du bitte ein viertes Stück oder ein fünftes Stück bitte. Die waren eigentlich noch nicht an der Reihe, aber ihre Begierde hat sie dazu gebracht, alle Konventionen des in der Schlange Stehens zu brechen. Nicht so ist auch ein Devoti, der diese wunderbare Eigenschaft hat, diesem Loba, diese Begierde nach Krishna. Er weiß, ich bin nicht qualifiziert, ich bin noch nicht auf der spirituellen Ebene verankert. Ich habe noch so viele Anhaftungen, Lust und Neid peitschen mich zum Teil doch noch ganz schön arg im Herzen. Aber ich möchte trotzdem Liebe zu Krishna entfachen. Das ist die einzige Bedingung, die ein Raganuga-Bhakti-Bhakti haben muss. Die Begierde, die sich über alle Konventionen und alles andere hinwegsetzt. Weil er kann sich nicht erklären, er ist so angehaftet an Krishna und an den, sagen wir mal, an die Liebe zu Krishna. Er möchte das haben und wird von dieser Begierde getragen. Hier heißt es dann, wenn man aus diesem transzendentalen Verlangen heraus den Fußspuren der Einwohner von Vrindavan folgt, kümmert man sich nicht um die Anweisungen und Argumentationsweisen der Shastra. Dies ist spontane Liebe. Ich möchte euch gleich vorlesen, damit es ein bisschen klarer wird, wie das ist. Ein Devotee auf dieser Stufe hört über die wunderbaren Austausch zwischen Radha und Krishna, zwischen den Kurgärtenjungen und Krishna, zwischen den Gopis und Krishna und sagt, so muss es auch bei mir sein. Und fängt dann an, diesen Fußspuren zu folgen. In der materiellen Welt bedeutet das für einen Gottgeweihten, dass er alles versucht zu tun, was Krishna dient, und alles abzulegen, was Krishna für Krishna hinderlich ist. Das bedeutet praktisch den Fußspuren zu folgen. Ich möchte euch aus der Erläuterung ein bisschen was vorlesen, damit es klarer wird. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sagt, ein Gottgeweihter fühle sich zum Dienst der Einwohner Vrindavans hingezogen, vor allem zu jenen der Kuhhirtenjungen, Maharaj Nandas, Mutter Yashodas, Radharanis, der Gopis, sowie der Kühe und Kälber. Der Dienst, den ein ewiger Diener des Herrn darbringt, wirkt anziehend auf den fortgeschrittenen Gottgeweihten. Diese Anziehung nennt man spontane Anziehung. Technisch heißt sie Svarup Upalapti. Diese Stufe kann man jedoch nicht schon gleich am Anfang erreichen. Erst muss man seinen Dienst strikt nach den regulierenden Prinzipien ausführen, wie sie von den offenbarten Schriften und dem spirituellen Meister festgelegt wurden. Indem man beständig im Vorgang der Vaidhi-Bhakti Dienst darbringt, wird die natürliche Zuneigung nach und nach erweckt. Dies nennt man den Dienst auch spontane Anziehung oder Raganuga-Bhakti. Mhm. Ein fortgeschrittener Gottgeweihter, der sich bereits auf der Ebene der Spontanität befindet, kennt sich auch bestens in den Anweisungen der Logik und Argumentationsweise der Shastras aus. Seht mal, ein Raganuga Bhakti weiß, was getan werden sollte und was nicht getan werden kann auf dem spirituellen Weg. Wenn er die Stufe ewiger Liebe zu Krishna erlangt hat, vermag ihn niemand von dieser Stellung abzubringen, weder mit Hilfe von Argumenten noch durch Beweise aus den Shastras. Ein fortgeschrittener Gottgeweihter hat seine ewige Beziehung zum Herrn verwirklicht, was bewirkt, dass er weder Logik noch Argumente von anderen gelten lässt. Nicht solch ein, man kann an Raganuga Bhakti sagen, du bist in der materiellen Welt und du willst zu Krishna kommen, du bist doch viel zu materiell, wie soll denn das gehen? Hat er die Raganuga Bhakti gesagt, ist egal, ich werde schon, ich habe eine Liebe und Hingabe in meinem Herzen, er lässt sich nicht abbringen vom hingebungsvollen Dienst. Solch ein fortgeschrittener Geweihter hat nichts mit den Sahajiyas zu tun, die sich ihren eigenen Weg zurechtlegen und Sünden begehen, indem sie unerlaubten sexuellen Beziehungen nachgehen, Berauschungsmittel zu sich nehmen und so weiter. Und es gibt solche, zum Teil solche Sahajiyas, das sind Leute, die wollen den höchsten Stufe der hingebungsvollen Liebe zu Krishna entwickeln und ahmen das dann nach. Sie bringen das auf die materielle Ebene. Sie denken, Krishna hat eine liebevolle Beziehung mit den Gopis, das werden wir jetzt hier mal schon üben mit den verschiedenen Nachbarmädchen und so weiter. Haribol. Anyways, dazu wollen wir jetzt nicht viel was sagen. Gut. Nun, ein ganz wichtiges Symptom von einem Raganuga Bhakti wird von Chaitanya Mahaprabhu als nächstes erklärt, und dann werde ich zu einem Ende kommen. Solch ein Raganuga Bhakti, Bhakta sollte man sagen, ist auf zwei Ebenen tätig. Die erste Ebene ist eine äußere Ebene. Und die zweite eine innere. Ganz einfach. Er führt sozusagen eine Art Doppelleben. Muss mal sehen, wo das hier von Lord Chaitanya ausgedrückt. Es gibt zwei Vorgänge, durch die man diesen Raganuga Bhakti ausführen kann: den äußeren und den inneren. Ein selbstverwirklichter, fortgeschrittener Gottgeweihter gibt sich äußerlich zwar weiterhin wie ein Neuling und kommt allen Anweisungen der Shastras nach, vor allem dem Hören und Chanten. In seinem Geist jedoch, in seiner ursprünglichen, gereinigten, selbstverwirklichten Stellung, dient er Krishna in Vrindavan in seiner eigenen jeweiligen Beziehung. Er dient Krishna 24 Stunden Tag und Nacht. Ich möchte euch das an einem Beispiel bringen. Solch ein fortgeschrittener Devotee, der versucht, dem Beispiel der Gefährten von Krishna zu folgen, geht zum Beispiel morgens zur Mangal Arati. Und er sieht die Deities. Nun, während der anfängliche Devotee, sagen wir mal, der nur Regeln und Regulierung kennt, davor steht und sich überlegt, ja, wäre schön noch weiter zu schlafen. Ist ja auch unmenschlich früh, aber die Schriften sagen das und der Guru sagt es, ich muss wohl machen, sonst kriege ich keinen Morgenprasadam ab. Nicht ist derjenige, der Raganuga Bhakti da, er steht auch da, er singt auch das gleiche Lied und er meditiert darüber, wie Krishna zu dieser Zeit wie er aufgeweckt wird von den seinen Gefährtinnen in der spirituellen Welt. Nicht? Ich habe das einmal in Vrindavan erlebt, diese zwei Ebenen des hingebungsvollen Dienstes. Und zwar hatten wir die letzte Arati gemacht in einem Tempel, dem Radharaman-Tempel. Und wir hatten einen wirklich so einen Kirtan gemacht, wie wir es immer machen, feurig, temperamentvoll, mit einer laut gespielten Trommel. Nicht? Und wir haben dann, ging der Vorhang zu, und dann haben wir noch weiter gespielt, um spirituelle Klangschwingungen zu machen. Und plötzlich kam jemand hinter einem Pujari, hinter dem Vorhang vor, und sagte: Halt, 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 wie könnt ihr nur so laut spielen? Wir dachten, Kirtan ist immer wichtig. Kirtan Nirsada Hari, 24 Stunden am Tag sollte man singen und Kirtan machen und tanzen dazu. Aber der Pujari sagte: Nein, Krishna ist jetzt gerade zu Bett gebracht worden von Mutter Yashoda und hat jetzt seine Nachtmilch gekriegt, damit sich, wenn man Milch trinkt, wird das Gemüt ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Abends, wenn man nicht schlafen kann, sollte man eine heiße Milch trinken. Die geht sofort in die Gehirnzellen rein und man wird ruhig wie ein kleines Kind. Ist absolut gut so. So, Krishna ist immer so unruhig und Mutter Yashoda hat ihn gerade Milch gekocht. Und jetzt versuchen wir ihn zu Bett zu legen. Aber es ist nicht so einfach, weil er so unruhig ist. Und wenn ihr eure heavy Musik hier macht, wird er überhaupt nie einschlafen können. Und dann hat er uns verboten, weiterhin so heavy Kirtan zu machen. Und dann ist ein anderer Devotee, hat man dann gerufen. Und der hat mit einer Flöte sanfte Melodien gespielt. Richtig zum Einschlafen. Also hier sieht man, wie der Vaidhi Bhakti, das heißt derjenige, der nach Regeln und Regulierung hingebungsvollen Dienst ausführt, nicht so sehr auf Krishna sich fixiert, sondern wie macht er es und wie kommt er wohl voran und wie wird er geläutet und gereinigt. Nicht? Und der Radha Nuga Bhakti einfach nur denkt, wie ist es jetzt mit Krishna, wie können wir das jetzt Krishna zumachen. Beide mögen noch nicht so fortgeschritten sein, weil sie beide noch etwas versuchen zu erwecken, nämlich die Bhava Bhakti, so wie ich das gefunden habe, die reine Liebe zu Krishna und so weiter. Nun, wie macht jetzt der Radha Nuga Bhakti, was macht man in der Radha Nuga Bhakti? Der fortgeschrittene Gottgeweihte, der spontan liebevollen Dienst ausübt, sollte den Tätigkeiten eines bestimmten Gefährten Krishnas in Vrindavan folgen. Er sollte seinen Dienst einerseits äußerlich wie ein regulierter Gottgeweihter, gleichzeitig aber auch innerlich aus seiner selbstverwirklichten Stellung heraus nachgehen. So sollte er sowohl äußerlich wie auch innerlich hingebungsvollen Dienst darbringen. Ein gutes Beispiel ist, das ist schon ein zu weit geholtes Beispiel. Ein Devoti zum Beispiel tut all seine Pflichten wie ein Vaidhi Bhakti Bhakta, aber innerlich ist er begeistert von einem bestimmten Vorbild in Vrindavan, von einem bestimmten Devoti, vielleicht Rupa Manjari oder Sridham, diese großen Persönlichkeiten, und denkt sich, so will ich meditieren über Krishna. Und tut das dann innerlich. Es geht dann weiter. Die Einwohner Vrindavans sind Krishna in der Tat sehr lieb. Wer sich also im spontanen, hingebungsvollen Dienst beschäftigen will, muss den Einwohnern von Vrindavan nachfolgen und sich ununterbrochen im Geist mit hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Solch ein Devotee tut dann im Geist, in der Meditation, verschiedene Dinge tun für Krishna. Ein gutes Beispiel ist, über diese Meditation ist, Raghunath Das Goswami, der in seinem Geiste in eine Küche hineingeht und dort tolle Milch für Krishna zubereitet, mit Reis drin, Milchreis. Und der ist dann in der Meditation Radha und Krishna opfert, die essen davon etwas und geben ihm den größeren Teil zurück. Und Raghunath Goswami in seiner spirituellen, in seiner Meditation ist das, nicht? Und nun, hier auf der Erde lebt er so in Sach, dass er sich jeden Tag nur ein bisschen von so Buttermilch ernährt. So ein kleines Becherchen Buttermilch trinkt er am Tag. Das ist schon alles. Mehr möchte er nicht. Nicht? So, an diesem Tag, wo er in der Meditation diese Riesenportion Sweetreis zu sich genommen hat, kommen die Devotis an sein Tor und klopfen an und wollen ihn aufwecken, damit er seine Vorlesung gibt. Aber er sagt, ich kann nicht. Ich fühle mich ein bisschen schwer. Die Devotis sind total besorgt. Sie gehen nach Mathura und holen den Arzt, einen Arzt herbei, und der macht eine Pulsdiagnose und sagt dann, er ist nicht krank, man braucht sich keine Sorgen zu machen. Er hat zu viel Sweetreis gegessen. Er muss jetzt fasten. Nicht mal, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man manchmal lange Zeit fastet oder wenn man nur Buttermilch gegessen hat und dann so eine riesen Portion Sweetreis zu sich nimmt, das wirft einen schon leicht aus der Bahn raus. Nicht? Wie manche, ich sehe manche, die Devotees sind nicht heute Morgen hier zu der Vorlesung, weil die Pizza sie gestern Abend, das war halt schon ein bisschen spät für sie, nicht ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, rasch, und sie dann gleich im Gebüsch gelandet sind. Wir sind halt noch nicht so fortgeschritten mit solchen Angriffen auf den Magen umzugehen. Schön. Der Gottgeweihte sollte sich in seinem Innern also stets an Krishna erinnern, und er sollte sich einen Gottgeweihten in Vrindavan aussuchen, der ein sehr vertrauter Diener Krishnas ist. Man sollte sich fortwährend mit diesem Diener und seiner liebenden Beziehung zu Krishna beschäftigen und in Vrindavan wohnen. Ein Raganuga Bhakti will am liebsten liebsten in Vrindavan wohnen. Wenn man jedoch durch körperliche Umstände nicht imstande ist, nach Vrindavan zu gehen, sollte man dort im Geist leben. Es gibt also Raganuga Bhaktas, die leben im Westen und meditieren im Geiste über Vrindavan. Wenn man sie fragt, wo chantest du denn gerade? An der Yamuna. Nicht so. Es gibt viele verschiedene Arten von geweihten Krishna. Ja, und dann geht es weiter auf diese Art und Weise. Nun, das Ergebnis von dieser Meditation. Ist dann, dass der Devotee auf die Stufe von Bhava kommt, von reiner Liebe zu Krishna, die in seinem Herzen dann erblüht. Erst kommt Bhava, oder man sagt dazu auch Rati, und daraus kommt dann Prema hervor, Prema Bhakti. Im Sanskrit, das Lord Chaitanya drückt es so aus, wenn man sich im spontan liebevollen Dienst für den Herrn beschäftigt, wächst allmählich die Zuneigung zu den Lotusfüßen Krishnas. Und dann tritt die Zuneigung auf, im Samenzustand tritt sie auf als eine Anhaftung, die man unter zwei Namen kennt, nämlich Rati und Bhava. Die höchste Persönlichkeit Gottes lässt sich durch solche Anhaftung gewinnen. Krishna wird gewonnen dadurch. Gut, das ist also eine kleine Beschreibung von Raganuga Bhakti, nachdem Lord Chaitanya über Vaini Bhakti gesprochen hat. Spricht er über Raganuga Bhakti. Und jetzt, im nächsten Abschnitt, den ich besprechen möchte, kommt Lord Chaitanya dazu, über Bhava Bhakti und Prema Bhakti zu sprechen. Die höchste Entfaltung der Liebe. Das sollt ihr auch noch hören. Ich möchte aber jetzt eine kleine Pause einlegen, von vielleicht. Also wie lange haben wir Zeit? Höchstens bis 10.30 Uhr, oder? Ja, ich denke, es ist wichtig, dass wir das machen, dass wir darüber hören, denn das ist der Abschluss unseres Seminars. Wir können nicht mitten wir kommen jetzt zum Höhepunkt. Ich würde also sagen, dass wir 15 disziplinierte, oder sagen wir 10? Ja. Pausen sollte man nicht zu kommen. Ich würde sagen, 10 disziplinierte Minuten machen. Wenn ihr dann das Muschel Chaitanya Woche in gewisser Weise auch zum Höhepunkt, ich werde diesen Höhepunkt gerne einleiten mit zwei Lilas, die Lord Chaitanya ausgeübt hat. Und danach werden wir dann ihn begleiten
wie er seine Unterweisung zu Sanatan Goswami zum Ende bringt. Ihr könnt euch noch daran erinnern, vorgestern war es, wo wir darüber sprachen, wie Lord Chaitanya Mahaprabhu diesen großen Kirtan gemacht hatte in Benares, wo sich die Unpersönlichkeitsanhänger, die Schüler von Prakashananda Saraswati, zusammen mit ihrem Meister Lord Chaitanyas Kirtan angeschlossen hatten. Ich will es nochmal hier für die videoschauende Nachwelt zeigen. Hier auf diesem Bild, was ich vielleicht ganz kurz nochmal rumlaufen lasse, weil eben wir Gäste haben, die gerade erst gekommen sind, sieht man, wie Lord Chaitanya in diesem Kirtans, wo er die Krishna Prema, die Liebe zu Gott, ausströmen hat lassen, Tausende von Leuten, ja Millionen von Leuten anzieht. In der Geschichte ist das als einmalig bekannt. Nicht alle Geschichtsbücher betrachten Lord Chaitanya so, wie wir ihn sehen, als Krishna selber. Aber auch diejenigen, die eine eher reservierte Einstellung nehmen, sagen, dass es sowas noch nicht in der Geschichte dieser Welt gegeben hat. Dass also dieser Prema-Kirtan, dieser Kirtan, in dem die Liebe zu Krishna frei verschenkt wurde, also Millionen von Leuten auf sich zog. Das war ein einmalig historisches Ereignis, was meines Erachtens auch, ich habe da mal mit einigen Religionsforschern drüber gesprochen, überall auf der Welt bestimmte Entwicklungen ausgelöst hat. Zum Beispiel im Islam, der ja sehr strikt und rigoros ist, bildete sich eine Gruppe, die Sufis, mit ihren tanzenden Derwischen, die den Herrn die ganze Zeit von morgens bis abends lobpreisten. Weißt du etwas von diesen Derwischen, Shyamala? Ist ein ganz kleiner Bereich, der sich da ergeben hat, der nicht
abgeschlossen.
Ziemlich abgeschlossen, genau. Die sich zum Teil tanzend, immer mehr tanzend mit Lobpreisung Gottes bewegen. Wir hatten mal einen Derwisch eingeladen, als wir diese interreligiösen Sachen an den Universitäten gemacht haben. Ein sehr schönes Programm. Die Veda-Akademie hat ja Zugänge zu den Universitäten und gibt dort Veranstaltungen. Und eines dieser Veranstaltungen war so eine Reihe von interreligiösen Veranstaltungen. Und da hatten wir immer so einen Derwisch, der hat dann getrommelt und Allah Akbar, Allah, verschiedene Lobpreise und Allahs gesungen und sich im Kreise gesungen, gedreht. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern. Wir haben den gefragt, wärst du nicht schwindelig? Ach nein, sagte er, wenn man da mal richtig reinkommt, dann wird man gar nicht schwindelig. Das ist eine sehr schöne Begegnung. Spaß. Ach, den müsste man eigentlich mal wieder einladen. Der ist gut, ich werde euch bitten, das Buch kurz durchzugeben. Ich brauche es aber gleich wieder, um ein Seminar. Es geht nur um das Coverbild, nicht das da ist. Ich gebe euch einfach das Cover. Das Buch brauche ich gleich. Und wenn ihr dann da hinten irgendwo das habt, dann kommt mein Seminar ins Stocken. Hier, es geht um diese. So. Nach diesem Ereignis, wo Lord Chaitanya die Mayavadis, die Unpersönlichkeitsanhänger und damit eine ganz bedeutende und einflussreiche spirituelle Schule in Indien bekehrte, wenn man so will, oder zu seiner Lehre gewann und zu seinem Vorgang gewann, ging er wieder zurück nach Puri in die Gambira hinein. Das ist ein kleines Gartenhäuschen, in dem er lebte, was nur aus einem einzigen Raum bestand. Und dort in der Gambira kostete er die ekstatischen Gemütswallungen der Liebe zu Krishna. Eines dieser Spiele in der Gambira, die beschrieben war, war, dass er so von einem, man kann dazu nur Unmada sagen, einem göttlichen Wahnsinn erfasst wurde, dass die Devotees immer bei ihm waren und die Türe verriegelten. Lord Chaitanya jedoch ist aus dem Raum plötzlich herausgekommen. Ohne, wie soll ich mich ausdrücken, die Türen zu riegeln, das ist eines der Wunder, die Lord Chaitanya oft getan hatte. Er war in einem Raum oder er war irgendwo und kam dann aus dem Raum heraus auf eine spirituelle Art und Weise. Einmal, als er so von dieser Sehnsucht nach Krishna erfüllt wurde, lief er hin zum Strand von Puri und sah dort im Mondlicht die Wellen des Ozeans aufleuchten. In seiner transzentalen Ekstase ging er dann in die spirituelle Geometrie Puris ein. Nicht? Er ging in, sah den Ozean als der heilige Fluss Yamunas, der ja in Vrindavan schwimmt. Nicht? Und er stürzte sich hinein in diesen Ozean und wurde von den Wellen weggetrieben. Inzwischen waren die Devotis besorgt. Er rührt sich gar nicht mehr in dem verschlossenen Raum, der Gambira. Wo ist er wohl? Und sie öffneten. Herzlich willkommen. Oh, es fühlt sich ja immer an. Ihr müsstet ein bisschen einen tauchenden Gang nehmen, weil ihr durch das unter dem Video hervor müsstet. Schön, euch zu sehen. Herzlich willkommen. So, Lord Chaitanya kam, stürzte sich also in, die Devotis machten, schauten also nach in der Gambira, wo ist Chaitanya Mahaprabhu? Und sie sahen ihn nicht. Und so machten sie sich große Sorgen und bräuchten Fußspuren, die sich aber bald verwischten und kamen dann schließlich zum Ozean. Irgendwann einmal kam ihm ein Fischer entgegen, der ganz laut lachend und weinend sang, Hare Krishna, Hare Krishna. Und sie nahm ihn und sagte, ich weiß gar nicht, was mit mir geschehen ist. Und dann lachte er wieder und weinte glückselig. Das war Damodar, sagte, beruhige dich. Erzähl uns, was mit dir geschehen ist. Ja, sagte der Fischer. Ich war auf dem Ozean und fischte so vor mich hin, als ich plötzlich in den Netzen etwas sah, was wie ein goldener Fisch anmutete. Ein großer, wie ein Delfin, von hier bis hier. Und ich holte mein Netz ein und sah plötzlich in dem Fisch ein Wesen, das ich nicht beschreiben kann. Es war vielleicht ein Geist. Hört, was mir widerfahren. Und dann plötzlich wurde er von etwas ergriffen und war wieder in diesem Gemütszustand. Und zwar Rupa Damodar haute ihn kurz auf die Wange und sagte, ich bin ein Exorzist, erzähl mir alles. Ja, es muss ein Geist gewesen sein, sagte er. Es war eine Erscheinung und als ich sie an mein Boot auf mein Boot führte und sie berührte, war ich von einer solchen Glückseligkeit erfüllt. Ich wusste nicht mehr, mir zu helfen und rief ganz laut die heiligen Namen Krishnas auf. Und jetzt bin ich auf dem Nachhauseweg. Ja, sagte Swarup Damodar, einer der Gefährten, du bist so glücklich. Du hast das erreicht, was man nicht nach tausenden von Evolutionszyklen, von tausenden von Leben und Geburten erreicht. Du hast nämlich Liebe zu Krishna in deinem Herzen und kannst jetzt zurück in die ewige spirituelle Welt, wo du nicht mehr den Kreislauf der Geburten und Tode durchlaufen musst. Sei froh. Aber wo ist dieses Wesen? Ja, sagte der Fischer, der sich inzwischen passte, guckt mal da. Dann gingen die Devotees hin und sahen dort Chaitanya Mahaprabhu, der noch immer in dieser Ekstase drin war. Er lag da. Sein transzentaler Körper war mit Sand bedeckt, aber hatte dieses Leuchten. Und sie taten dann das, was die Devotees von Mahaprabhu taten. Sie fingen einen stillen Kirtan an. Hare Krishna, 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 Krishna. Und so weiter. Und dann wachte Lord Chaitanya aus dieser Ekstase auf und erzählte, was er gesehen hatte. Ich bin gegangen, sagte er, an die Yamuna. Und dort sah ich, wie Radha und Krishna mit den Gopis zusammen ihre spirituellen Lilas entfalteten. Es war ein Lachen zu hören, das Hören von wunderschönen Instrumenten und Melodien hörte ich. Und dann beschrieb er im Einzelnen, was er sah in diesem Darshan. Chaitanya Mahaprabhu ist gekommen, um diese höchste Liebe zu Krishna zu lernen, wie sie die Gefährten von Krishna in Vrindavan erfahren. Nicht? Wir haben ja darüber gesprochen. Lord Chaitanya wollte diese Liebe, der Reichtum unserer Tradition bildet, in diese Welt hineinbringen. Und zwar durch das Singen der heiligen Namen des Herrn. Nicht? Und so machte Lord Chaitanya, zeigte die in diesem Lila, wie tatsächlich das, was wir eben theoretisch behandelten, dass man in Gedanken, im Geiste, meditativ schon in der spirituellen Welt ist, obwohl man noch hier ist. Das hat Lord Chaitanya selber gelehrt durch sein Beispiel. Denn er ist ein Acharya, jemand, der nicht nur durch Worte, sondern auch durch sein Beispiel lehrt. Haribol. Lord Chaitanya hat in Puri ein anderes Lila ausgeübt, nämlich das Jagannath Lila. Er war dabei, wie Lord Jagannath aus dem Tempel gebracht wurde, auf den Wagen, und dann von den Devotees durch die große Straße von Puri gezogen wurde. Lord Chaitanya hat sich bei diesem Jagannath Lila persönlich dafür eingesetzt, wie es arrangiert werden sollte, und hat persönlich bestimmt, dass seine Devotees die 7 Kirtan-Partys bilden sollten, die um diesen Wagen die heiligen Namen des Herrn chanteten. Und große Seelen wie der eiserne König Prataparudra sahen ihn einmal bei diesem Jagannath-Wagenumzug, wie er sich in 7 Körper erweiterte und in 7 transzendentalen Formen in den 7 Sankirtan-Gruppen gleichzeitig tanzte, in ekstatischer Liebe zu Krishna. Wir haben zeitgenössische Darstellungen davon. Lord Chaitanya sah ja unglaublich hoch aus, und wenn er seine Arme, die sehr lang waren, hochhob, war es ein tanzender Berg, so sah er aus, wie ein goldener Berg. Wenn er sprang und die Hari Hari rief und landete, schien es so, dass die Erde wankte, weil solche spirituellen Energien. Gott, der Tänzer, bewegt die tanzende Welt. Nicht? Die wurden wach. Also, Lord Chaitanya Mahaprabhu, die zeitgenössischen Darstellungen zeigen, wie er tanzte, wie um ihn herum die Devotees mit den Medanga spielten und mit den großen Katas, so sieht man die Bilder. Und dann sieht man auch oft, wie aus seinen Augen ein transzendentaler Nektarregen seiner Tränen kommt. In den heiligen Schriften wird diese Inkarnation Krishnas angekündigt. Das heißt, er wird kommen und er wird transzendentale Liebe Tränen der Liebe zu Gott vergießen. Und sieht man auf den zeitgenössischen Darstellungen, nicht wie das hier so hervorsickert, wie wenn ein Mensch auf der mentalen Ebene ist und ein bisschen rumseufzt, weil das Erdbeereis beim italienischen Eisstand nicht mehr zu haben ist, nicht? Sondern oder wegen anderer bedeutender Ereignisse, sondern es kommt wirklich so heraus, richtig so wie Bäche. Jeder, der das einmal sah, wurde von dem Strom der Liebe zu Gott so geläutert, dass alle Unreinheiten rausgingen. Denn dieses Jagannath Vagan Festival ist für Lord Chaitanya sehr, sehr wichtig und auch für die Hare Krishna Bewegung sehr wichtig. Srila Prabhupada sagte einmal, dass sich das Christentum verbreitet hat durch die Darstellung von Christi Kreuzigung. Das ist ein sehr wichtiges Ereignis für die Christen, dass nämlich Gott seinen Sohn geschickt hat, der ihn, so sagen die Christen, ihre sündvollen Reaktionen abnimmt. Ich möchte das jetzt nicht theoretisch beleuchten, dass nicht. Für sie ist das sehr, sehr wichtig, dieses Ereignis, dass Jesus für sie also leidet, sodass sie von ihren Sünden befreit werden können und den Reaktionen darauf. Und das verbreiten die überall. Schaut euch die Barmherzigkeit Jesus an, der leidend für uns am Kreuze hängt. So hat sich das Christentum verbreitet, mit diesem Motto, was durch dieses Bild dargestellt wird. Prabhupada sagte, wir werden Krishna-Bewusstsein verbreiten durch Ratha Yatra, das Wagenfestival. Das Motto von diesem Wagenfestival ist, dass die Devotees Krishna in ihr Herz ziehen. Mit dem Wagenfestival. Wieso? Das hat eine bestimmte historische Bewandtnis. Die historische Bewandtnis ist so, dass Krishna in Vrindavan aufwuchs und dann irgendwann einmal, als er 15 Jahre, 9 Monate und 7,5 Tage alt war, Vrindavan verließ. Und dann nach Mathura ging und schließlich ein Prinz in Dwaraka war. Die Einwohner von Vrindavan, wie sein Vater Nanda Maharaj und Yashoda und vor allen Dingen die Gopis, angeführt von Srimati Radharani, sehnten sich immer danach, wann kommt Krishna zurück nach Vrindavan. Eines Tages hörten sie, dass der Krishna von Dwaraka, seiner Königsresidenz, nach Kurukshetra kam. In Kurukshetra gab es nämlich zu dem Ereignis eine Sonnenverfinsterung, sagen wir mal so, es gab eine Sonnenfinsternis, sagt man in Deutsch, und zur Zeit der Sonnenfinsternis werden glücksverheißende Dinge in den vedischen Schriften empfohlen, damit man die schlechten Einflüsse, die da sind, wenn die Sonne total bedeckt sind, dass man denen entgegenwirken kann. So ging also Krishna mit seinem ganzen königlichen Hofstaat nach Kurukshetra, einem besonders heiligen Ort, um dort anlässlich der Sonnenfinsternis verschiedene religiöse Übungen zu machen. Nun, die Einwohner von Vrindavan wussten das. Krishna kommt nach Kurukshetra. Kurukshetra ist nur 70 Meilen von Vrindavan entfernt. Wir gehen auch dahin, wir sehen ihn wieder. Und so kam sie, Krishna kam auf goldenen Kutschen angereist mit seiner Schwester Subhadra und Balaram und dieser ganzen Armeen und den Adligen und den Ministern und machten ihr Camp in Kurukshetra auf und dann kam es zu einem herzbewegenden Wiedersehen. Insbesondere zwischen Krishna und den Einwohnern von Vrindavan, Nanda Maharaj, aber auch zwischen den Gopis. Und sie sprachen über viele Dinge sehr vertraut. Und irgendwann einmal machte Radharani einen Plan. Den Plan, Krishna wieder zurück nach Vrindavan zu gehen. Sie sagte, du bist hier in der königlichen Aufmachung, du bist geschmückt mit einer Krone und all diesen Dingen, aber so möchte ich dich nicht. Ich möchte dich so, wie wir uns kannten in Vrindavan, in einem Kuhhirtengewand, mit einer Flöte. Wo ist denn deine Flöte? Ich möchte, dass du zurückkommst unter den Vantasi-Baum, ein wunderschöner Baum, und wir dort unsere alte Beziehung aufnehmen. Und dann wurde Radharani und all die Bewohner von Vrindavan so von Liebe überwältigt, dass sie einfach sich vor die Kutsche, Krishna war zu der Zeit, als sie ihm das sagten, auf der Kutsche, vielleicht wollte er abreisen, ich glaube sogar, er wollte abreisen und wieder zurückgehen, sie standen sich vor die Kutsche und zogen die Kutsche in Richtung Vrindavan. Komm jetzt! Genug mit diesem Königsgetreibe. Was ist denn das im Vergleich zu unserem wunderschönen Vrindavan-Atmosphäre? Mit Ministern und Adligen und viel Geld und Vermögen. Das ist nicht Genuss. Du musst nach Vrindavan, wo der reine Austausch von Liebe zwischen uns fließt. Und so wurde Krishna dann gezogen. Es ist ein sehr gefühlsvolles Festival, das Rathayatra-Festival, weil es in der Stimmung ausgeführt wird, dass Krishna gezogen werden. Die Devotis, die an den Seilen ziehen. Und ihr solltet jede diese Möglichkeit erfassen heutzutage. Ziehen Krishna in ihr Herz hinein. Waltraud hat hier ein Teti, danke. Das sind die Jagannath-Tetis. Waltraud hat sie immer dabei. Du bist ein Jagannath-Liebhaber, glaube ich, ne?
Auch.
Auch, gut. Bitte schön.
Danke.
So, das war ein wichtiges Lila, was Lord Chaitanya ganz groß inszeniert hat. Noch heute kommen zu diesem Festival in Puri 2 bis 3 Millionen Leute angereist, die Straße säumen und die dann sehen, wie der Herr Lord Jagannath aus dem Tempel herauskommt, der Dwaraka repräsentiert. Der Puri-Tempel repräsentiert Dwaraka und dann ziehen diese Menschenmengen an diesen so dicken Seilen, diese Wagen, in Richtung einem kleinen Garten, dem Gundicha-Garten, der Vrindavan repräsentiert. Nicht? So sollten wir auch heute in der Mut sein. Am Beginn der Fußgängerzone ist für uns Dwaraka und am Ende der Fußgängerzone ist für uns Vrindavan. Haribol. So machen wir das. Nicht? Und leben so in der Wut. So, Lord Chaitanya hat in den letzten Etappe seiner Lilas in Puri regelmäßig das Rathayatra-Festival organisiert und es wurde, er hat es angeleitet und es gab viele wunderschöne Lilas dabei. Lord Chaitanya residierte in Puri, er wurde besucht von seinen Devotis und auch von einigen religiösen Berühmtheiten seiner damaligen Zeit. Kennt ihr den Namen Guru Nanak? Der ist der Begründer der Sikh-Religion, eine große Zweig des Hinduismus. Da gibt es Augenzeugenberichte und Dokumente sowohl in der Chaitanya-Literatur als auch in der Sikh-Literatur, dass er nach Puri kam und dort Lord Chaitanya aufsuchte und mit ihm im Kirtan tanzte, um diese unglaubliche Liebe zu Krishna zu erfahren. Ja, Lord Chaitanya hat das verbreitet. Dann kam Lord Chaitanya schließlich. Beendete er sein Lila auf eine sehr, sehr interessante Art und Weise. Er ging eines Tages zum Jagannath Puri Tempel hin und ermutigte seine Devotis zu einem großen Kirtan. Er ging ja jeden Tag zum Puri-Tempel, das war nicht eines Tages, sondern er ging einmal wieder zum Puri-Tempel und der Kirtan wurde größer und größer und Chaitanya trieb auf den Wogen der Ekstase. Er kostete die ekstatischen Beziehungen von Srimati Radharani zu Krishna, kam ganz in die Mut hinein und plötzlich ging er los auf den Deity von Lord Jagannath zu und verschwand wie ein Blitz in Deity von Lord Jagannath und kam nie wieder zurück. Und zur gleichen Zeit sagen die Devotis, dass es ein Kirtan gab im Tota Gopinath-Tempel. Und der Lord Chaitanya tanzte auch in diesem Kirtan und ging dann ein in den Deity von Tota Gopinath. Von Gopinath. Kam nicht wieder zurück. Noch heute könnt ihr, wenn ihr zum Gopinath, Tota Gopinath Tempel geht, zu dem Pujari sagen, Mahaprabhu Avirbhav, nicht das Verschwinden von Mahaprabhu wollt ihr sehen? Und dann tun sie euch, wenn ihr 2 Rupees bezahlen könnt, also 7 Pfennig oder so, den Doti hochnehmen von dem Knie des Detis und dann sieht man im Knie einen Spalt, ungefähr so groß ist der. So. Und in dieses, und da sagen die Pujaris, ist Lord Chaitanya eingegangen und mit dem Deity verschmolzen. Der ja selber war. Lord Chaitanya, nicht vergessen, ist Krishna, der sich mit der Gemütsstimmung von Radharani umgibt und dem Glanz. Und so verschwand Lord Chaitanya. Nun, wir als Devotees sprechen nicht gerne darüber und nicht viel darüber, weil wir sonst von Trennungsschmerzen überwältigt werden. Aber das wollte ich nur sagen, deswegen werde ich diese Seite jetzt gleich umblättern. Ja, so, nachdem wir die Lilas von Lord Chaitanya gesprochen haben und auch dem möchte ich jetzt mit der Philosophie Lord Chaitanyas zu Ende gehen. Dann haben wir vielleicht noch Zeit, ein paar Fragen zu stellen. Die Frage jetzt, die behandelt wird, ist, was ist genau Bhava? Wir hatten in dem vorangegangenen Seminarblock darüber gesprochen, dass es zwei Arten gibt von Sadhana Bhakti, das heißt Bhakti in der Übung. Wir hatten darüber gesprochen, dass genau wie ein Kind durch Übung langsam lernt zu gehen, aber noch nicht richtig gehen kann, so ist auch auf der ersten Stufe des Bhaktis, der Bhakti, jemand noch in der Übung. Und zwar gibt es zwei Übungswege, des Vaidhi-Bhaktis, wo man einfach versucht, nach Regeln und Regulierungen zu leben und zum Teil getragen wird von der Furcht, alles ja richtig zu machen, dass man auf alle Fälle geläutert wird und nicht mehr so leiden muss im materiellen Leben, Vaidhi-Bhakti. Oder wir haben von Raga, oder die zweite Sadhana-Übung ist die Raganuga-Bhakti. Dass er gefärbt wird von der Raga, genau wie ein Tuch, was man in einen Topf hält. Das ist Jiva Goswamis Beispiel. Jetzt wollen wir die nächste Stufe durchnehmen, nämlich Bhava Bhakti, die Liebe zu Krishna. Hingebungsvoller Dienst auf der transzendentalen Ebene unverfälschter Tugend ist wie ein Strahl des Sonnenlichtes der Liebe zu Krishna. Auf dieser Stufe bewirkt der hingebungsvolle Dienst, dass das Herz von den verschiedensten Geschmäckern erweicht wird. Dies nennt man Bhava oder eine Gefühlswallung. Wenn das Herz, wie sieht jetzt diese Bhava aus? Also, Sadhanandi, du guckst so, du bist mit mir, nicht? Du guckst so, es ist einfach hören. Wenn das Herz durch diese Bhava vollständig erweicht ist, stellt sich in der Beziehung mit dem Herrn ein starkes Besitzgefühl ein. Und die Bhava verdichtet und intensiviert sich zur Liebe zu Gott, die von den großen Weisen als Prema bezeichnet wird. Also was genau passiert auf dieser Stufe ist, dass plötzlich wie ein Sonnenlicht auf den Devotis die Strahlen der Bhava fallen. Bhava kann man nur durch Barmherzigkeit erlangen. Das kann man nicht wie im Sadhan-Bhakti durch eigene Bemühungen. Man kann sich durch eigene Bemühungen empfangsbereit machen. Aber dann muss der Strahl der Bhava kommen von Krishna. Und man muss gesegnet werden. Meistens wird man auch gesegnet von Devotis, die auf dieser Stufe schon sind. Entweder Krishna oder die Devotis segnen dann einen Aspiranten und dann kommen diese starken Strahlen der Liebe auf und erweichen das Herz völlig. Was das heißt, ein erweichtes Herz, ist nicht, dass er ein Sentimentalist wird, sondern dass er in seinem Herzen Rasa verspürt. Diese Gefühle in Beziehung zu Krishna. Ja, nun diese Stufe wird von Lord Chaitanya Mahaprabhu genau gekennzeichnet, indem er sagt, was die Merkmale von Bhava sind. Wir hören jetzt als nächstes die Merkmale. Es ist interessant, dass es innere Merkmale gibt und äußere Merkmale. Äußere Merkmale sind die Zeichen der Ekstase, das Brechen der Stimme, das Sträuben der Haare und so weiter und so fort. Es gibt 8 Sattvika Bhavas. Es kann jedoch sein, dass manchmal Leute diese Sachen imitieren. Das gibt es, genau wie in Schauspielern, die können, tun sich kurz ein bisschen Glycerin unter die Augen reiben und dann kommen die Tränen. So kann man auch diese Stufen zum Teil imitieren, wenn es einem wichtig ist. Es gibt in Indien Leute, denen das sehr wichtig ist. Hier glaube ich nicht so. Vielleicht. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Deswegen gibt es eigentlich in den Schriften Hinweise über diese inneren, sagen wir mal, diese Merkmale, die eine innere Gemütsstimmung zeigen. Diese Merkmale kann man nicht imitieren. Die sind entweder da oder nicht da. Wenn sie da sind, heißt es, dass jemand Bhava hat. Wenn jemand nur in Ekstase fällt, kann es sein, dass er das braucht nicht unbedingt Bhava zu sein. Zum Beispiel wissen wir, wenn jemand sehr in den liebestollen Ekstasen zwischen Mann und Frau gibt es auch das Brechen der Stimme. Nicht? Herr Hermine, nicht? Und so weiter. Das heißt aber nicht, dass das jetzt transzendentale Liebe zu Gott ist, sondern ich ist einfach ein bisschen Elektrizität in die Nerven gefahren. Lasst uns deswegen hier nicht die äußeren, sagen wir mal, die Ekstasen bezeichnen, die es auch vielleicht in dieser Welt in irgendeiner Form gibt. Oder jemand tanzt oder spielt ekstatisch Gitarre, das gibt es auch bei Musikern, die plötzlich so reinkommen. Du hast das bestimmt auch mal erlebt, dass man plötzlich aus der Haut schlüpft und richtig, dass es denn losgeht, nicht? Wenn man mit der Gitarre spielt. Wir lassen uns deswegen von ganz eindeutigen Dingen sprechen. Wenn der Same ekstatischer Empfindung für Krishna sprießt, stellen sich die folgenden 9 Merkmale im äußeren Verhalten ein. Nachsichtigkeit. Das Bewusstsein, dass man keine Zeit verschwenden sollte. Loslösung. Das Fehlen falschen Geltungsbewusstseins. Hoffnung. Tatendrang. Ein Geschmack für das Chanten des heiligen Namens des Herrn. Anhaftung an Beschreibungen der transzendentalen Eigenschaften des Herrn. Sowie Zuneigung zu denjenigen Städten, an denen der Herr residiert. Alle diese Merkmale werden Anubhava genannt. Nicht? Diejenigen, die bei dem Seminar dabei waren, als wir über die verschiedenen, sagen wir mal, Bestandteile von Rasa gesprochen haben, wissen, dass Anubhava das ist, was dieser, sagen wir mal, dieser Liebe zu Krishna folgt. Ich möchte euch jetzt Beispiele geben, sodass ihr euch ein bisschen darunter etwas vorstellen könnt und so weiter. Ist es interessant für euch oder ist es zu technisch? Ihr würdet lieber Bhava erfahren. Ja, das geht mir auch so. Also, aber es kommt schon. Lord Chaitanya spricht darüber, wie es kommt, was zu tun ist. Das werde ich dann gleich erzählen. Dann könnt ihr sehr genau dazu hören. So, das erste ist Nachsichtigkeit. Ein gutes Beispiel für Nachsichtigkeit oder die Fähigkeit, etwas zu tolerieren, ist Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj war dazu verflucht, innerhalb von 7 Tagen von einer Schlange gebissen zu werden. Aber er war duldsam. Nachsichtigkeit ist auch das Wort, ist auch Shanti, Duldsamkeit. Duldsamkeit ist vielleicht hier besser, wir haben es im Deutschen nicht immer so gut übersetzt. Duldsamkeit, lass uns Duldsamkeit nehmen. Er sagte, dass es ihm ganz gleichgültig ist, dass er sterben müsste. Er war so Er hatte so viel Liebe zu Krishna, no problem. Der Tod hat seine Schwierigkeit überwunden. Es war nicht mehr schwierig. O Brahmanas, bitte nehmt mich einfach als eine vollständig hingegebene Seele an und lasst auch Mutter Ganga, die Vertreterin des Herrn, mich als eine solche betrachten. Denn ich habe bereits die Lotusfüße des Herrn in mein Herz aufgenommen. Lasst die geflügelte Schlange oder welch magisches Ding auch immer der Brahmana schub, was für ein magisches Ding da kommt und mich tötet, mich auf der Stelle beißen. Ich wünsche mir nur, dass ihr alle fortfahrt, die Taten Vishnus zu besingen. Total duldsam. Ihn hat sein eigener Tod nichts mehr ausgemacht. Madhavananda, du hast so eine vorzügliche Handschrift. Wir wollen das nicht entgehen lassen, dass du die Symptome aufschreibst. Erstes Symptom, Duldsamkeit. Dann, das zweite Symptom. Oh, hier kommt eine Spinne, die schon extra angezogen ist zu den Texten. Ich kann ruhig mitmachen hier. Das Bewusstsein, dass man keine Zeit verschwenden sollte. Keine Zeit verschwenden. Man sollte nicht einen einzigen Augenblick verlieren. Jede Sekunde sollte für Krishna oder für etwas, das mit ihm in Verbindung steht, genutzt werden. So fühlt sich ein Devotee. Keine Zeit mehr verschwenden. Jemand, der Liebe hat, der muss die Zeit einfach nutzen. Und hier sagt Lord Chaitanya dann ein Zitat aus dem Haribhakti Suddhodaya, wie solch ein Devotee mit diesem Punkt umgeht, keine Zeit zu verschwenden. Mit ihren Worten bringen sie dem Herrn Gebete dar. Mit ihrem Geist erinnern sie sich fortwährend an den Herrn und mit ihrem Körper erweisen sie dem Herrn ihre Ehrerbietung. Doch trotz all dieser Tätigkeiten sind sie noch immer nicht zufriedengestellt. Dergestalt ist das Wesen der reinen Gottgeweihten. Während Tränen aus ihren Augen strömen, weihen sie ihr ganzes Leben einzig dem Dienst des Herrn. Also der Bhava-Stufe wird jemand mit Körper, Geist und Worten bemüht sein, immer beschäftigt zu sein im Krishnas Dienst. Er kann es nicht tolerieren oder sie kann es nicht tolerieren, nicht beschäftigt zu sein. Es ist interessant, wie Srila Prabhupada sagte, was das für uns praktisch bedeuten könnte, wie auch wir diese Stufe erfahren können. Er sagte, wenn ihr keine Zeit verschwenden wollt, chantet immer den heiligen Namen des Herrn. Entweder äußerlich, nicht manchmal hört man es hier in der Veda-Akademie, da kommen gewisse Mitglieder der Veda-Akademie die Treppen hoch und singen dabei den Hare Krishna Mahamantra. Das ist ein gutes Zeichen, für nicht Zeit zu vergeuden. Oder innerlich, das ist das Beste. So kann man am besten keine Zeit vergeuden. Dann geht's weiter. Loslösung. Ein Mensch, der Liebe zu Krishna hat, ist losgelöst zu allem anderen. Alles andere ist nur Kram für ihn. Und dann, als nächstes, hier habe ich jetzt das Beispiel nicht gerade gefunden, falsches, solch ein Mensch auf der Bhava-Stufe hat kein falsches Ego mehr. Das Fehlen falsches, kannst du auch, kein falsches Geltungsbewusstsein, so wird hier gesagt. Obwohl das Beispiel, was Lord Chaitanya gibt, ist, obwohl ein reiner Gottgeweihter weit über allen steht, wähnt er sich stets auf der niedrigsten Stufe des Lebens. Solch ein Devotee ist sehr demütig und sehr bescheiden. Und das Beispiel hier ist der ehemalige Kaiser Bharata. Bharata war so einflussreich als Kaiser, dass die ganze Welt von ihm beherrscht wurde. Aber er gab dann alles auf, um Liebe zu Krishna zu kultivieren und sagt, und das Zitat ist, Maharaj Bharata hegte in seinem Herzen stets Zuneigung zu Krishna, obwohl er das Kronjuwel aller Könige war. Also, das heißt, der Beste aller Könige. Ein Juwel, was man für die Krone tut, ist meistens das Beste. Juwel. Obwohl er das Kronjuwel aller Könige war, zog er umher und bettelte sogar in den Städten der Feinde um Almosen. Er brachte selbst den Chandalas, den niedrigsten Menschen, die Hunde essen, Respekt entgegen. Ein Devoti in reiner Liebe zu Krishna wird sehr respektvoll sein. Wir haben das schon vorher genommen, da hat er auch Madhavananda das aufgeschrieben. Ihr könnt euch an diese Dreiteilung nehmen. Da war auf der einen Seite der Uttama, der Uttama Adhikari sah in jedem Lebewesen Krishna und sah, dass jedes Lebewesen sich in Krishnas Dienst beschäftigte. So werden also von Lord Chaitanya da noch mehrere Dinge gegeben. Ich will jetzt nicht für alles eine Illustration geben, weil wir zu wenig Zeit haben. Hoffnung, Tatendrang, ein Geschmack für das Chanten der heiligen Namen des Herrn. Darüber möchte ich ein Beispiel geben. Und dann ist meine Zeit leider abgelaufen. Dann müssen wir uns was überlegen. Vers 28. Ein vollständiger, hingegebener, Gottgeweihter hofft stets, dass Krishna ihm barmherzig sein werde. Dies ist seine große Hoffnung. Das ist jetzt was anderes. Das ist Ashabanda, die große Hoffnung. Ich habe mich gerade gesehen. Wir wollen jetzt über den, dass ein Gottgeweihter, der auf der Bhava-Stufe ist, der will immer chanten. Der will immer singen über Krishna. Das geht mit ihm wirklich Hand ein, Hand aus. Ich habe gerade noch mit einigen Devotis gesprochen über das gestrige Konzert. Euch ist vielleicht aufgefallen, der Künstler hat uns ja nur einen kleinen Tropfen aus dieser Musik gegeben. Aber da ist solch ein System in dieser Musik drin. Das ist solch eine Wissenschaft. Ich habe mir Notizen gemacht. Also ich habe mich ja sehr für Musik interessiert, verschiedene Arten von Musik. Und ich muss euch wirklich sagen, dass jede Note zum Beispiel 4 Noten hat, davon weiß man jetzt in der westlichen Musik. Das sind diese Zwischennoten, die da erzeugt werden. Das fand ich also schon ganz beeindruckend. So. Jetzt, die größten Devotis haben diese Musik benutzt und entwickelt, um ständig Krishna lobpreisen zu können. Zum Beispiel Narottam Das Thakur und andere, die haben diese Musik richtig kultiviert weil ein Devotee will immer Krishna lobpreisen mit wunderschöner Musik. Ich würde es sehr schön finden, wenn die Veda-Akademie mit diesem Herrn, der ja sich da einige sich wirklich auskennt, da so viel wie möglich das Wissen von ihm nimmt. Denn er hat nur ganz wenig gegeben. Er ist noch nicht zu den Kirtans gegangen. Er hat nur ein bisschen das angetönt und ein paar Beispiele gegeben, um überhaupt einen kleinen Eindruck zu geben, aber er ist noch nicht zu der richtigen Wissenschaft dieser Musik, weil da war ja nicht die Zeit da. So, ein Devoti verspürt also den großen Wunsch, immer zu chanten. Wer einen starken Geschmack am heiligen Namen gefunden hat, möchte den Hare Krishna Mahamantra fortwährend chanten. Und das Beispiel ist Radharani. O Govinda, dieses jugendliche Mädchen namens Radhika vergießt heute ununterbrochen Tränen. Wie Nektar, der von den Blumen tropft. Dazu singt sie mit ihrer lieblichen Stimme deine heiligen Namen. Ja, das sind die Stufen der Bhava, die sich entwickeln auf dem allmählichen Pfad, den Rupa Goswami erläutert. Mit diesem Text möchte ich hier zu einem Ende kommen, denn ich bin sonst geht es mit dem wunderschönen mit dem Festprogramm nicht mehr. Wir werden auch hier unsere Liste ablösen. Du kannst hier noch schreiben, großen Geschmack zu chanten. Die anderen müssen wir ein anderes Mal machen, die anderen Symptome. Am Anfang, ihr möchtet euch fragen, wie kommt man zu dieser Stufe? Nun, am Anfang ist ein gewisses Vertrauen erforderlich. Durch das Interesse geweckt wird, mit rein gottgeweihten Umgang zu pflegen. Hierauf wird man vom spirituellen Meister eingeweiht und befolgt unter seiner Aufsicht die regulierenden Prinzipien. So wird man von allen Unerwünschten, nicht, das ist jetzt Sadhan Bhakti, Vaidhi Bhakti, führt man dann aus, so wird man von allen unerwünschten Gewohnheiten befreit und wird standhaft im hingebungsvollen Dienst, wodurch man dann Geschmack und Anhaftung entwickelt. Großen Geschmack an Krishna und Anhaftung. Dies ist der Vorgang der Sadhana Bhakti, des Ausübens hingebungsvollen Dienstes gemäß der regulierenden Prinzipien. Dann kommt Folgendes auf. Nach und nach verstärken sich die Empfindungen, jetzt geht die Bhava Bhakti los, und schließlich erwacht die Prema Bhakti, die Liebe. So findet die schrittweise Entwicklung der Liebe zu Gott für den Gottgeweihten statt, der sich für das Krishna-Bewusstsein interessiert. Wer das gerne aufschreiben möchte und nachlesen möchte, es ist im Matya Lila Kapitel 23, Vers 15. 14 bis 15. Gut, wir haben jetzt immer noch nicht einen großen Teil durchgenommen, den wir jetzt aber nicht nehmen können, weil es sonst zu intensiv ist. Ich sehe, ihr habt wirklich jetzt in der Kürze ja ganz schnell viele Informationen bekommen und es ist nicht so gut, wenn wir jetzt noch was, wenn wir jetzt noch weiter fortfahren. Wir sollten aber das Seminar zu Ende bringen. Wir müssen also einen anderen Zeitpunkt finden. Heute Abend. Genau.
Ja, wahrscheinlich so 19 Uhr.
Gegen 19 Uhr werden wir uns hier heute.
Und 19 Uhr vielleicht Gorad und danach?
Ja, danach. Dann können wir noch über Prema Bhakti sprechen. Oh, da ist Professor Chakravarti übrigens gerade. Ja, dass du dich kurz um ihn kümmerst und so weiter. So, für heute möchte ich jetzt so viel sagen. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt jetzt ein bisschen über Bhava Bhakti gehört. Das sind Themen, die kann man noch ganz weit ausführen, aber ich werde es nicht tun, weil wir heute Abend das machen wollen. Heute Abend werde ich über Prema Bhakti sprechen und das wird der absolute Nektar sein. Das wird auch gut zu verstehen können. Das wird dickflüssiger Nektar sein. Es gibt dünnflüssigen, mitteldickflüssigen und ganz dickflüssigen Nektar. Und das wird der ganz dickflüssige Nektar sein. Nicht? Diese Unterteilung wird auch von Jiva Goswami gemacht. Ich möchte hier enden. Vielleicht, dass wir ganz kurz einige Fragen, wenn einige Fragen hierzu sind, die durchnehmen. Und dann uns zu dem Frühstück bewegen, um rechtzeitig loszufahren für das Jagannath Festival. Ich merke gerade, so gerne wie ich die Fragen annehmen würde, ich soll das jetzt nicht tun. Denn wir kommen sonst zu spät und das wird dann alles zu stressig. Wir sollten das gemäßigt ausführen. Deswegen lasst uns hier enden. Vielen Dank. Bis heute Abend nach 19 Uhr, wo das Seminar dann zum Ende kommt. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki
jai,
Shri Sri Gaura Nitai ki
jai,
Gopremanandi ki jai.